Sie plauderten halblaut unter den Bäumen. Er schamhaft und nackt, sie ganz in Weiß. Ihre Wangen in kräftigem Rosa getönt. Sie genossen ihre gegenseitige Freundschaft, die aus derselben Neigung zu Einfachheit, Gesundheit, zu einer Art Vornehmheit der untersten Schichten entstanden war. Und doch hätte Lea keineswegs Anstoß daran genommen, wenn Patron von der schönen und begehrten Liane wertvolle Geschenke erhalten hätte. Leistung und Gegenleistung. Und sie versuchte, mit Argumenten aus einem uralten Rechtsempfinden Patrons Eigenheit zu korrumpieren. Ihre endlosen Gespräche, die fast jedes Mal dieselben Götter, Liebe und Geld, wachriefen, entfernten sich von Geld und Liebe, um auf Cherie zurückzukommen, auf seine tadelnswerte Erziehung, seine im Grunde genommen harmlose Schönheit, auf seinen Charakter, der gar keiner ist, wie Lea zu sagen pflegte. Gespräche, in denen ihr Bedürfnis nach Vertrauen und ihre Abneigung gegenüber neuen Worten oder neuen Ideen zufriedengestellt wurde. Gespräche, die durch das unerwartete Auftauchen Cheries, von dem sie geglaubt hatten, er schliefe oder er würde auf einer heißen Landstraße spazieren fahren, gestört wurden. Cherie, der plötzlich halbnackt, doch mit einem Abrechnungsbuch bewaffnet und einem Federhalter hinter dem Ohr vor ihnen stand. »Was für eine Aufmachung«, sagte Patron bewundernd. »Ein richtiger Buchhalter.« »Was muss ich sehen?«, rief Cherie schon von Weitem. »Für 320 Frauen Benzin, das gießt sich wohl jemand hinter die Binde. In 2 Wochen haben wir nur 4 Ausfahrten gemacht und 77 Francs für Öl.« »Das Auto fährt täglich zum Markt«, antwortete Lea. »Apropos, dein Chauffeur hat, wie mir scheint, beim Mittagessen 3-mal von der Hammelkeule nachgenommen. Findest du nicht, das überschreitet unsere Abmachung ein wenig?« »Wenn dir eine Rechnung auf dem Magen liegt, ähnelst du deiner Mutter.« Um eine schnelle Antwort verlegen, stand er einen Augenblick lang unentschlossen da, schwankte auf seinen zarten Füßen hin und her und wiegte sich mit jener schwebenden Grazie eines kleinen Merkur, die Madame Pelot außer sich geraten und aufkreischen ließ. »Wie ich, mit 18 Jahren! Geflügelte Füße, geflügelte Füße!« Er suchte nach einer unverschämten Antwort, sein ganzes Gesicht bebte, der Mund stand halb offen, die Stirn war vorgestreckt in einer angespannten Haltung, die den satanischen Bogen seiner über den Schläfen hochgezogenen Brauen deutlich sichtbar und einzigartig erscheinen ließ. »Lass nur, such erst gar nicht«, sagte Lea gutmütig. »Ja, ich weiß, du hasst mich. Komm her, gib mir einen Kuss. Schöner Dämon, verfluchter Engel, kleiner Dummkopf.« Er kam, vom Klang der Stimme besiegt und von den Worten verletzt. Angesichts dieses Paares ließ Patron von Neuem die Wahrheit unverblümt über seine reinen Lippen kommen. »Ein gefälliges Äußeres, ja, das haben Sie wirklich. Aber wenn ich Sie so ansehe, Monsieur Cherie, dann scheint mir, dass ich, wenn ich eine Frau wäre, mir doch eher sagen würde, ich schaue in 10 Jahren noch mal vorbei.« »Hörst du, Lea? Er sagt in 10 Jahren«, flüsterte Cherie und schob den zu ihm geneigten Kopf seiner Geliebten von sich. »Was hältst du davon?« Aber sie geruhte nicht zu hören, sondern tätschelte den jungen Körper, der ihr seine wiedererwachenden Kräfte verdankte, überall. Die Wange, das Bein, das Hinterteil, mit dem respektlosen Vergnügen einer Amme. »Was für eine Genugtuung verschafft es Ihnen denn, so boshaft zu sein?« fragte Patron daraufhin Cherie. Cherie umfing den Herkules langsam von Kopf bis Fuß mit einem rohen, unergründlichen Blick, bevor er antwortete: »Es tröstet mich. Das kannst du nicht verstehen.« Allerdings war auch Lea nach 3-monatiger Vertrautheit nicht klug geworden aus Cherie. Wenn sie zu Patron, der nur noch sonntags kam, und zu Berthélemy, dem Vertrockneten, der uneingeladen auftauchte, aber schon nach 2 Stunden wieder verschwand, immer noch davon sprach, Cherie wieder seinen geliebten Studien zu überlassen. So geschah dies aus einer Art Gewohnheit heraus, als wolle sie sich dafür entschuldigen, ihn so lange behalten zu haben. Sie setzte sich Fristen, die jedes Mal überschritten wurden. Sie wartete. Das Wetter ist so schön. Und dann hat ihn sein kleiner Abstecher nach Paris letzte Woche erschöpft. Und vielleicht ist es besser, so lange zu warten, bis ich seiner wirklich überdrüssig geworden bin. Zum ersten Mal in ihrem Leben wartete sie vergeblich auf etwas, was sie noch nie vermisst hatte. Vertrauen, Erholung, Geständnisse, Offenheit, die indiskrete Redseligkeit eines jungen Liebhabers, jene Stunden vollkommener Dunkelheit, in denen die nahezu kindliche Dankbarkeit einen blutjungen Mann am warmen Busen einer reifen, zuverlässigen Freundin rückhaltlos Tränen vergießen, Vertraulichkeiten und Rachegefühle ausplaudern lässt. Ich habe sie alle durchschaut, überlegte sie eigensinnig. Immer wusste ich, was sie wert waren, was sie dachten und was sie wollten. Und dieser Bengel da, es wäre wirklich ein starkes Stück. Nun war er kräftig, stolz auf seine 19 Jahre, heiter bei Tisch, ungeduldig im Bett und gab nichts von sich preis als sich selbst, blieb geheimnisvoll wie eine Kurtisane. Zärtlich? Ja, wenn Zärtlichkeit sich in einem unfreiwilligen Schrei, in den Armen, die sie umfangen hielten, zeigen kann. Doch die Bösartigkeit kehrte mit der Sprache zurück und dem Bedürfnis, sich zu entziehen. Wie oft hatte Lea im Morgengrauen, während sie ihren zufriedenen und besänftigten Liebhaber in den Armen hielt, mit seinen halbgeschlossenen Augen, mit einem Blick, einem Mund, in die das Leben zurückkehrte, als würde jeder neue Tag, jede Umarmung ihn noch schöner als am Abend zuvor neu erschaffen, wie oft hatte sie, die zu dieser Stunde selbst von dem Verlangen zu erobern und der Lust zu gestehen überwältigt war, ihre Stirn gegen Cheries Stirn gedrückt. »Sag, sprich, sag mir!« Doch aus seinem geschwungenen Mund drangen kein Geständnis und kaum andere Worte als schmollende oder trunkene Zurufe, darunter jener Name »Nunun«, den er ihr gegeben hatte, als er klein war, und den er heute aus der Tiefe seiner Lust hervorstieß wie einen Hilferuf. »Ja, ich versichere dir, ein Chinese oder ein Neger«, gestand sie Antime de Berthélemy. »Ich kann es dir nicht erklären«, fügte sie mit Nonchalance hinzu, außerstande den vagen, aber starken Eindruck genauer zu beschreiben, dass Cherie und sie nicht in derselben Sprache redeten. Der September neigte sich seinem Ende zu, als sie nach Paris zurückkehrten. Cherie fuhr nach Neuilly, um nach dem ersten Abend Madame Pelloux in Erstaunen zu versetzen. Er schwenkte Stühle, knackte mit einem Faustschlag Nüsse, sprang auf dem Billardtisch und spielte im Garten Cowboy, indem er hinter den entsetzten Wachhunden hertollte. »Uff«, seufzte Lea, als sie allein in ihr Haus in der Avenue Bugeaud zurückkehrte. »Wie schön! Ein leeres Bett!« Doch am darauffolgenden Abend, während sie ihren 10-Uhr-Kaffee trank und nicht umhin konnte, den Abend lang und das Esszimmer leer zu finden, entlockte ihr das plötzliche Auftauchen von Cherie, der im Türrahmen stand. Cherie, der auf seinen geflügelten, lautlosen Füßen hereingekommen war, einen nervösen Schrei. Weder liebenswert noch gesprächig, lief er auf sie zu. »Bist du verrückt?« Er zuckte mit den Schultern. Er hielt es nicht für nötig, sich verständlich zu machen. Er lief auf sie zu. Er fragte sie nicht, »Liebst du mich? Hast du mich schon vergessen?« Er lief auf sie zu. Einen Augenblick später lagen sie in Leas großem, ganz aus Stahl und Kupfer geschmiedeten Bett. Cherie täuschte vor, schläfrig und träge zu sein, um die Zähne noch fester zusammenbeißen und die Augen noch fester schließen zu können. In leidenschaftliches Schweigen versunken, doch eng an ihn geschmiegt, hörte sie ihm trotzdem zu. Mit Wonne hörte sie das leichte Vibrieren, den fernen und gleichsam gebannten Aufruhr, von dem ein Körper widerhallt, der seine Angst, seine Dankbarkeit und seine Liebe verleugnet. Warum hat es mir denn deine Mutter gestern beim Abendessen nicht selbst gesagt? Sie findet es schicklicher, wenn ich es tue. Ach, wirklich? Das sagt sie. Und du? Und ich was? Du findest es auch schicklicher? Cherie blickte Lea unentschlossen an. Ja. Er schien nachzudenken und wiederholte, ja. Es ist besser, natürlich. Um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, sah Lea zum Fenster hinüber. Ein warmer Regen verdüsterte den Augustmorgen und fiel senkrecht auf die schon rötlich gefärbten Platanen im bepflanzten Hof. Man könnte meinen, es sei bereits Herbst, bemerkte Lea und seufzte. Was hast du? Fragte Cherie. Sie blickte ihn erstaunt an. Gar nichts. Ich mag nur diesen Regen nicht. Ach so, gut, ich dachte schon. Du dachtest? Ich dachte, du hättest Kummer. Sie konnte nicht umhin, herzhaft zu lachen. Kummer? Weil du heiraten wirst? Nein, hör mal. Du bist wirklich komisch. Sie brach selten in Gelächter aus und ihre Heiterkeit kränkte Cherie. Er zuckte mit den Schultern und zündete sich mit der gewohnten Grimasse, das Kinn zu sehr angespannt, die Unterlippe vorgeschoben, eine Zigarette an. »Du solltest vor dem Frühstück nicht rauchen«, sagte Lea. Er antwortete etwas Unverschämtes, das sie gar nicht zur Kenntnis nahm, denn mit einem Mal war sie ganz damit beschäftigt, dem Klang ihrer eigenen Stimme und dem Nachhall ihres tagtäglichen, gedankenlos hingesagten Ratschlages zu lauschen, der bis in die Tiefe der 5 verflossenen Jahre widerhallte. »Es kommt mir vor, wie die Perspektive in Spiegeln«, dachte sie. Dann kehrte sie mit ein wenig Mühe in die Wirklichkeit und zur guten Laune zurück. »Dann kann ich ja Gottlob bald mein Verbot, auf nüchternen Magen zu rauchen, einer anderen vermachen«, sagte sie zu Cherie. »Die wird nichts zu sagen haben«, erklärte Cherie. »Ich heirate sie, oder? Dann soll sie auch die Spur meiner göttlichen Füße küssen und ihr Schicksal preisen, und damit basta.« Er streckte sein Kinn noch weiter nach vorn, biss verkrampft auf seine Zigarettenspitze, spannte die Lippen und vermochte in seinem makellosen Seidenpyjama doch nur einem asiatischen Prinzen zu gleichen, der im undurchdringlichen Schatten der Paläste fahl geworden ist. Ungezwungen in ihren rosa Morgenrock geschmiegt, ein Rosa, das sie unverzichtbar nannte, wälzte Lea Gedanken, die sie ermüdeten und die sie einen nach dem anderen gegen Cheries vorgetäuschte Gelassenheit zu schleudern beschloss. »Warum heiratest du diese Kleine eigentlich?« Er stützte sich mit beiden Armen auf einen Tisch und ahmte unbewusst das einstudierte Gesicht der Madame Pelou nach. »Du verstehst, meine Liebe. Nenne mich Madame oder Lea. Ich bin weder dein Stubenmädchen noch ein Freund in deinem Alter.« Sie sprach trocken, aufrecht in ihrem Sessel sitzend, ohne die Stimme zu erheben. Er wollte schlagfertig antworten, trotzte dem unter der Puderschicht ein wenig mitgenommenen, schönen Gesicht und den Augen, die ihn mit einem so blauen, so klaren Licht umhüllten. Doch plötzlich wurde er weich und gab in einer Art und Weise nach, die sie an ihm nicht kannte. Nun, du bittest mich, dir zu erklären. Nicht wahr, wir müssen einen Schlussstrich ziehen. Und außerdem sind beträchtliche Interessen im Spiel. Welche? Meine, sagte er, ohne zu lächeln. Die Kleine hat Vermögen. Von ihrem Vater? Er ließ sich die Beine in die Luft nach hinten fallen. Ach, ich weiß nicht, du stellst Fragen. Ich denke schon. Die schöne Marie-Laure nimmt bestimmt keine 1,5 Millionen aus ihrer Privatschatulle, oder? 1,5 Millionen und Schmuck, wie nur reiche Leute ihn tragen. Und du? Ich? Ich hab mehr, sagte er hochmütig. Also bist du nicht auf Geld angewiesen? Er schüttelte seinen glatten Kopf, auf den das Tageslicht ein bläuliches Moiré-Muster warf. Angewiesen, angewiesen. Du weißt ganz genau, dass wir nicht die gleiche Auffassung von Geld haben. Auf diesem Gebiet verstehen wir uns nicht. Das muss ich dir schon lassen. Dieses Thema hast du mir 5 Jahre lang erspart. Sie beugte sich vor und legte eine Hand auf Cheries Knie. Sag mal, Kleiner, wie viel hast du von deinen Einkünften während der 5 Jahre gespart? Er benahm sich närrisch, lachte, rollte bis zu Leas Füßen, doch sie schob ihn mit dem Fuß weg. Sag mal ehrlich, 50.000 im Jahr oder 60? Sag doch endlich, 60, 70? Er setzte sich auf dem Teppich auf und legte dann seinen Kopf wieder auf Leas Knie. Bin ich denn nicht so viel wert? Er streckte sich im hellen Licht, drehte den Nacken nach allen Seiten und sperrte seine Augen weit auf, die schwarz wirkten, deren dunkle, rostbraune Farbe Lea jedoch kannte. Mit dem Zeigefinger fuhr sie über die Brauen, die Lider, die Mundwinkel, so als wolle sie bezeichnen und auswählen, was bei so viel Schönheit am außergewöhnlichsten war. Zuweilen flößte ihr die Gestalt dieses Liebhabers, den sie ein wenig verachtete, eine Art Respekt ein. In einem solchen Maße schön zu sein, das nenne ich Adel, dachte sie. Sag, Kleiner, und die junge Dame in dieser ganzen Geschichte? Wie verhält sie sich dir gegenüber? Sie liebt mich, sie bewundert mich, sie sagt nichts. Und du? Wie verhältst du dich? Ich verhalte mich gar nicht, antwortete er schlicht und einfach. Hübsche Liebesduette, sagte Lea verträumt. Er richtete sich halb auf und setzte sich in den Schneidersitz. Ich finde, dass du dich ziemlich viel mit ihr beschäftigst, sagte er streng. Denkst du denn gar nicht an dich in dieser Katastrophe? Sie sah Cherie mit einem Erstaunen an, das sie jünger wirken ließ durch die hochgezogenen Brauen und den halb geöffneten Mund. Ja, an dich, Lea, an dich, das Opfer, an dich, die sympathische Figur in dieser Angelegenheit, denn immerhin lasse ich dich sitzen. Er war ein wenig blass geworden und schien, indem er Lea grob behandelte, sich selbst Wunden zuzufügen. Lea lächelte. Ach, mein kleiner Liebling, ich habe nicht die Absicht, irgendetwas an meinem Leben zu ändern. 8 Tage lang werde ich von Zeit zu Zeit in meinen Schubladen ein paar Strümpfe, eine Krawatte, ein Taschentuch finden. Und wenn ich 8 Tage sage, du weißt ja, in meinen Schubladen herrscht Ordnung. Und dann werde ich das Badezimmer renovieren lassen. Ich habe da so eine Idee mit Glassteinen. Sie schwieg, setzte eine genießerische Miene auf und zeichnete einen ungefähren Plan mit dem Finger in die Luft. Cheries Blick behielt sein rachsüchtiges Funkeln. Du bist unzufrieden? Was willst du eigentlich? Soll ich wieder in die Normandie fahren, um meinen Schmerz zu verbergen? Abmagern? Mir nicht mehr die Haare färben? Soll Madame Pelou an mein Krankenbett eilen? Sie ahmte die Trompetenstimme von Madame Pelou nach und fuchtelte mit den Unterarmen in der Luft herum. Ein Schatten ihrer selbst, ein Schatten ihrer selbst! Die Unglückliche ist um 100 Jahre gealtert, um 100 Jahre! Ist es das, was du willst? Er hatte ihr mit einem jähen Lächeln und einem Beben der Nasenflügel zugehört, das vielleicht eine Gefühlsregung verriet. Ja, rief er. Lea legte ihre glänzenden, nackten und schweren Arme auf Cheries Schultern. Mein armer Junge, aber dann hätte ich ja schon 4 oder 5 Mal sterben müssen. Einen kleinen Liebhaber verlieren, einen ungezogenen Säugling eintauschen. In heiterem Tonfall fügte sie etwas leiser hinzu. Daran bin ich gewöhnt. Das ist bekannt, sagte er bitter. Und ich pfeife darauf, ja, ich pfeife wirklich darauf, nicht dein erster Liebhaber gewesen zu sein. Was ich mir gewünscht hätte, oder vielmehr, was angemessen, anständig gewesen wäre, ist, dass ich der Letzte bin. Mit einer leichten Bewegung seiner Schultern schüttelte er die herrlichen Arme ab. Im Grunde genommen sage ich das alles hier doch nur zu deinem Besten. Ich verstehe vollkommen. Du machst dir Sorgen um mich. Ich mache mir Sorgen um deine Braut. All das ist sehr schön und ganz selbstverständlich. Daran sieht man, dass sich alles zwischen großherzigen Menschen abspielt. Sie stand auf und erwartete irgendeine flegelhafte Antwort von ihm, doch er schwieg. Und sie litt darunter, zum ersten Mal auf Cheries Gesicht so etwas wie Entmutigung zu sehen. Sie beugte sich zu Cherie hinunter und legte ihre Hände unter seine Achseln. »Los, komm, zieh dich an. Ich muss nur noch in mein Kleid schlüpfen. Darunter bin ich schon fertig. Was soll man bei solchem Wetter auch anderes tun, als zu Schwabe zu fahren, um für dich eine Perle auszusuchen? Ich muss dir doch ein Hochzeitsgeschenk machen.« Er sprang mit einem strahlenden Gesicht in die Höhe. »Wundervoll! Oh, wie schön, eine Perle für das Hemd!« Eine, die zart rosa schimmerte. Ich weiß schon, welche. Nie im Leben, hör mal. Eine weiße natürlich, die männlich wirkt. Auch ich weiß schon, welche. Schon wieder ruinierst du mich. Was werde ich an Geld sparen? Cherie setzte erneut seine reservierte Miene auf. Das hängt von meinem Nachfolger ab. Lea wandte sich auf der Schwelle zu ihrem Boudoir um und zeigte ihr fröhlichstes Lächeln. Die kräftigen Zähne einer Genießerin, und das frische Blau ihrer raffiniert dunkel geschminkten Augen. »Dein Nachfolger? 40 Sou und ein Päckchen Tabak und sonntags ein Glas Cassis. Mehr ist der nicht wert. Und deine Kinder werden von mir ihre Mitgift bekommen.«